Heute machen wir es ein bisschen anders, wie ihr schon seht. Ich sitze während der Predigt und ihr steht. Ihr denkt, das war ein Spaß oder was? Okay. Zum letzten Teil unserer Predigtreihe, ein Brief an Korinth. Wir haben uns die letzten Wochen damit beschäftigt, was Paulus den Korinthern geschrieben hat. Einer Gemeinde, einer Stadt im griechischen Korinth, die pulsiert hat. Und wir haben uns gefragt, was bedeutet das, was Paulus vor annähernd 2000 Jahren dieser Gemeinde schreibt? Was bedeutet das für uns heute? Und wir haben uns vieles angeschaut und heute wird es ganz persönlich. Heute geht es nämlich um dein Herz. Und es gibt Momente in unserem Leben, es gibt Umstände in unserem Leben, da ist das Entscheidende nicht, was um uns herum passiert, sondern da ist das Entscheidende, wie wir uns dazu verhalten. Das ist zum Beispiel, wenn, heute sind ja auch Tauffamilien da, die kennen das vielleicht oder hoffentlich kennen sie es nicht, wenn das Kind aus dem Wohnzimmer ruft und sagt, Mama, ich habe einen Blumenstrauß für dich. Und Mama geht hin und stellt fest, dieser Blumenstrauß ist mit Filzfarben an die Wohnzimmertapete gemalt. In diesem Moment, in Bruchteilen von Sekunden, entscheidest du als Mama oder Papa, wie verhältst du dich dazu? Oh, danke, das sind aber schöne Blumen. Was sagst du dann? Oder es gibt andere Momente. In der Schule vielleicht, ja, da gibt es ja diese Schüler, Marke Fauler Sack, lernt nichts und schreibt eine 1 in Mathe. Ja, und du lernst und schreibst eine 5 und denkst, wow, was macht das mit deinem Herz? Wie verhältst du dich? Ich meine, wir können das Ganze auch später weiterdenken. Wie ist es auf der Arbeit? Ja, dein Arbeitskollege, Marke Fauler Sack. Und du hängst dich rein, aber den guten Job, den Auftrag, das Lob vom Chef bis hin zur Gehaltserhöhung, was weiß ich was, kriegt dein Kollege. Was macht das mit deinem Herz? Wie verhältst du dich dazu? Oder Freundschaften, wo du jemanden siehst, hoffst, ihn bald wiederzusehen, ihr macht was aus, plötzlich meldet er sich aber nicht mehr, irgendwie doch nicht so wichtig. Du rufst nochmal an oder WhatsApp, E-Mail, keine Ahnung, es passiert nichts. Der andere, ihm scheint es ihm nicht wichtig zu sein. Was macht das mit deinem Herzen? Wie reagierst du? Wie entscheidest du? Oder wenn ich an unsere Gemeinde denke, diese Veränderungsprozesse, die anstehen, die kommen, die jetzt greifbar sind mit Vision 2020. Was macht das mit deinem Herzen? Wie verhältst du dich dazu? Wie entscheidest du? Oder denken wir zu Hause. In jedem guten Zuhause gibt es Regeln. Das ist das, was Kinder Erpressung nennen. Aber was passiert, wenn sich manche nicht an diese Regeln halten? Kinder oder auch der Partner, wie reagierst du? Macht es dein Herz müde und bitter? Es ist deine Entscheidung. Du bestimmst nicht immer über das Leben und deine Umstände, aber über deine Einstellung. Das, was auf dich einprasselt, worin du lebst, kannst du oft nicht beeinflussen, aber zu 100% deine Haltung und deine Einstellung dazu, dein Herz. Ob dich etwas nervt, entscheidest du. Ob dich etwas begeistert, entscheidest du. Ob du etwas oder jemandem hinterher trauerst, entscheidest du. Ob du dir die Laune vom schlechten Wetter, von den Politikern oder vom Apfelbaum, der aus Nachbarsgarten in deinen Garten hineinreicht, vermiesen lässt, entscheidet nicht der Baum, sondern du. Du entscheidest, weil du 100% über dein Herz, über deine Haltung entscheiden kannst. Niemand anderes. Die Umstände, das Leben, das magst du nicht unbedingt beeinflussen können, überhaupt nicht. Und ja, manchmal spielt es uns richtig böse zu. Aber wie du dich dazu verhältst und reagierst, ist eine Sache deines Herzens. Und heute geht es um das Herz. Aber wovon rede ich, wenn wir vom Herzen reden? Ich habe ein hebräisches, alttestamentliches Verständnis von Herz. Im Alten Testament, wenn das Herz vorkommt und das Herz gemeint ist, ist es nicht nur das, was wir anatomisch mit der Pumpe meinen, und es ist auch nicht das, was wir romantisch mit Herzschmerz meinen, sondern im Herzen vereint sind meine Gefühle, meine Wünsche, mein Wille, meine Emotionen, meine Hoffnung, meine Wut, meine Sehnsüchte, meine Trauer, alles, was mich ausmacht, das ist das Herz. Und darum geht es heute. Und ihr merkt schon, das Herz ist etwas ganz Kostbares. Im Herz sitzt alles. Da sitzt, was dein Leben ausmacht. Was du dir wünschst, welche Sehnsüchte und Hoffnungen du hast, was dein Wille ist, wonach du strebst. Und es ist so unglaublich kostbar und verletzlich zugleich, das merken wir. Und deswegen ist es vielleicht auch als Tauffamilie am Anfang des Lebens besonders wichtig, dass mein Kind beschützt diesen Lebensweg geht. Und je älter wir werden, desto mehr merken wir, es gibt Momente in unserem Leben, da wird dieses Innerste, dieses Allerheiligste in uns, unser Herz, angegriffen und verletzt. Deswegen achte auf dein Herz, achte darauf, was du in dein Herz lässt, in deine Wünsche und Sehnsüchte. Denn du bestimmst nicht immer über das Leben und über deine Umstände, aber immer über deine Einstellung und über deine Haltung. Aber wie achten wir nun aufs Herz und wie können wir ein Herz, eine Herzenshaltung gewinnen? Die letzten Wochen haben wir uns damit befasst, was Paulus den Korinthern geschrieben hat. Ich habe euch nochmal dieses Bild mitgebracht von Korinth, von dieser Stadt, in der das Leben blühte und pulsierte. Dieses Bild, das hier gleich erscheinen sollte. Und wir haben gesehen, dass Korinth eine Gemeinde war, die christliche Gemeinde, die durchmischt war von allem, von Armen und Reichen, von Etablierten und Gutsituierten bis zum Sklaven, vom Schlauen bis zum Doofen, vom Reichen bis zum Armen, Alten bis zum Jungen. Es war alles drin, alles in dieser kleinen christlichen Gemeinde. Und was können wir lernen aus dieser Gemeinde für uns heute? Paulus hat mit dieser Gemeinde, dieser glühende Jesus-Nachfolger und Apostel, er hat mit diesen Menschen gelitten und gestritten. Er hat mit ihnen gelacht und geweint. Er hat Menschen getauft. Er hat das Leben mit ihnen geteilt. Er hat 1,5 Jahre in Korinth gewirkt. Dann hat er Briefe geschrieben. Und er hat wie mit keiner anderen Gemeinde damals eine Beziehung gehabt. Er war mit dem Herzen dabei. Sie haben ihn von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, alles bei Paulus erreicht. Alles. Und er hat die Höhen und Tiefen menschlichen Lebens und gemeindlichen Lebens mit dieser Gemeinde erlebt, durchlebt und überlebt. Und gegen Ende seines Briefes nun schreibt er ihnen, worauf es bei allem ankommt. Als ob er sagen will, ey, wir haben gestritten, wir haben diskutiert, wir haben alles gemacht. Aber worauf es ankommt, ist dein Herz. Und unser Herz. Und wenn wir ans Herz denken, denken wir ganz schnell an Liebe. Und in seinem 13. Kapitel dieses Briefes schreibt Paulus das sogenannte Hohe Lied der Liebe. Bevor ich auf die Liebe eingehe, oder nicht nur ich, sondern Paulus, schreibt er in 3 Versen ziemlich vernichtende Sätze. Und die möchte ich, weil sie so schön sind, mit euch lesen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Das sind krasse Worte. Ohne die Liebe bin ich nichts. Er sagt, ich bin ein Erz, eine Schelle, eine klingende Schelle, ein Musikinstrument. Er sagt nicht, es klingt schrecklich, er sagt nur, es ist sinnlos. Es ist zwar laut und klingt vielleicht nicht schlecht, aber es hat keinen Sinn. Ohne die Liebe, das ist wie mit unseren Ratschlägen, die wir einander geben. Ohne Liebe sind es eher Schläge als ein Rat. Aber mit Liebe werden Ratschläge zu guten Hinweisen. Bestes Feld ist die Kindererziehung. Ich habe ja selber 2 kleine Kinder. Red mal einem anderen Ehepaar in seine Kindererziehung rein. Das ist echt der absolute Test für eure Freundschaft. Sag ihm mal, wie du denkst, dass es seine Kinder nicht im Griff hat. Aber ich wette mit dir, wenn du es mit Liebe tust, wird eure Freundschaft bestehen. Wenn du es nicht tust, dann such dir andere Freunde. Aber es geht in der Beziehung, in der Partnerschaft, in der Ehe weiter. Wie oft streiten Ehepaare? Na gut, ihr nicht, ist mir schon klar. Aber wie oft streiten Ehepaare ohne Liebe? Und wie oft gehen Ehen, Partnerschaften zu Bruch, weil wir es nicht gelernt haben, in Liebe zu streiten? Auch mal dem anderen zu sagen, was nicht gut ist, was nicht okay ist. Auch mal richtig ernste Sachen. Und nicht nur, dass das Essen wieder nicht geschmeckt hat. Also kann auch ernst sein, aber es gibt auch wirklich wichtigere Dinge im Leben. Mit der Liebe können wir streiten und diskutieren. Und dann muss es nicht zur Scheidung kommen. Auch nicht in einer Gemeinde, wo man diskutieren kann und streiten kann. darüber, was man in der Gemeinde tun und lassen soll, darüber, was der richtige Weg ist und was nicht der richtige Weg ist. Darüber machen wir es doch ganz konkret, ob Vision 2020 und die Veränderungsprozesse, die jetzt kommen, richtig oder falsch sind, können wir tun. Können wir streiten, können wir diskutieren. Ohne Liebe macht es keinen Sinn. Und Paulus geht noch weiter. Er sagt, selbst Prophetie, die von ihm so hoch geschätzt wird, diese Gabe der Prophetie, Erkenntnis des Glaubens. Und er schreibt, ein Glaube, der Berge versetzen kann, ist ohne die Liebe nichts. Ihr Lieben, wer von euch hat Glaube, der Berge versetzen kann? Ich sage euch ehrlich, ich hätte ihn manchmal gerne, wenn ihr wüsstet, wie klein mein Glaube manchmal ist. Keine Ahnung. Dann würdet ihr vielleicht sagen, sucht ihr mal eine andere Gemeinde. Ich hätte gerne manchmal Glaube, der Berge versetzen kann. Ich hätte ihn besonders dann gerne in Situationen, in denen es mir oder anderen Menschen, die ich liebe oder die mir nahestehen, so richtig dreckig geht. Da hätte ich gerne den Glauben, der Berge versetzen kann, dass Gott Heilung schenkt und ein Wunder tut. Wisst ihr was? Ich bete und ich habe diesen Glauben oft nicht. Und Paulus sagt, selbst wenn du ihn hättest und hättest die Liebe nicht, es wäre nichts wert. Wie krass. Und er geht noch weiter. Er sagt, du kannst dich hingeben. Du kannst dein Leben aufopfern für die Armen. Wow, ein sozialer Mensch ist heutzutage echt gut. Kannst du machen, dich aufopfern. Ohne die Liebe ist es alles nichts wert. Ich finde das krasse Worte. Aber was ist Liebe? Woran denkt ihr, wenn ihr an Liebe denkt? Rosamunde Pilcher? Ja, da haben manche genickt, habe ich gesehen. Woran denkt ihr an Liebe? Oder für mich so Inbegriff von Liebe kann ja auch so ein Held sein. So ein, kennt ihr Braveheart? Das war noch ein Mann. Also, ja. Der Film ist uralt inzwischen, aber ich liebe diesen Film. Und könnte man ja auch sagen, Mensch, das ist Liebe. Was ist Liebe? Ein Sonnenuntergang, wo ein romantisch verliebtes Pärchen Händchen halten, da sitzt, rumknutschen, die Sonne geht blutrot unter. Die Wellen rauschen, die Vögel singen. Und 10 Monate später ist das Baby da. Was ist Liebe? Ja, komm. Worüber wir von Liebe reden? Paulus hat ganz klare Vorstellungen. Und das möchte ich mit euch lesen, die nächsten Verse. Und ich werde mit euch in die Tiefe dieser Verse gehen, dass ihr sie nicht vergesst. Er schreibt Folgendes, die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Das ist Liebe. Darf ich mal fragen, wie es um deine Liebe bestellt ist? Wenn das Liebe ist? Ich habe euch gesagt, ich möchte euch in die Tiefe dieser Verse einführen. Machen wir die nächste Folie, Sammel. Ihr seht 15 Eigenschaften von Liebe. Es heißt nicht, grün ist gut und rot ist schlecht, sondern es heißt einfach, grün tut Liebe und rot tut Liebe nicht. Ja? Also sie bläht sich nicht auf oder sie freut sich nicht an Ungerechtigkeit. Ist ja auch was Positives, aber rot hinterlegt, weil es Liebe nicht tut. Grün hinterlegt ist das, was Liebe tut. Ich gebe euch jetzt einen Moment Zeit. Lest einmal diese Verse. Und bei allen 15 Eigenschaften, bei jeder einzelnen Eigenschaft, wo ihr sagt, ja, trifft auf mich im Moment zu, also nicht auf mich, sondern auf euch, gebt euch einen Punkt. Okay? Und dann gucken wir mal, wo ihr am Ende landet, zwischen 0 und 15. Wie bei jedem guten Test gibt es ja auch eine Auflösung. Ja? Ich hoffe, ihr habt jetzt so eure Punkte im Kopf. Wenn du jetzt sagst, so, ich habe 10 bis 14 Punkte, sage ich Respekt. Da hinten ist die Tür, kannst gehen. Ja? Der Rest ist für dich vollkommen uninteressant. Vielleicht bist du so bei 5 bis 9 Punkten gelandet, dann sage ich, okay, ist gut. Ist noch Luft nach oben, aber ist so, herzlichen Glückwunsch, bisschen aufpassen noch, wäre ganz gut. Aber ansonsten bist du auf einem guten Weg. Vielleicht bist du bei 1 bis 4, dann bist du bei mir gelandet. Dann sage ich herzlich willkommen im Club. Wir beide haben echt noch viel vor uns. Ich versuche ein bisschen von dem zu erzählen, was ich denke, was gut wäre, was ich selber auch beherzigen will. Vielleicht ist für dich auch was dabei. Wenn du 15 hast, erinnere ich dich an ein Gebot aus den 10 Geboten: Du sollst nicht lügen. Aber wäre es nicht schön, wenn diese Liebe unser Herz erfüllt, wie wir es vorhin auch gesungen haben: Deine Liebe erfüllt mein Herz. Das ist göttliche Liebe. Das ist die Beschreibung von Gottes Liebe. Und wäre es nicht schön, wenn diese Liebe unser Herz erfüllt, unser Leben bestimmt? In den Momenten, die ich euch vorhin genannt habe, vom Blumenstrauß an der Wand, über den Freund, der sich nicht meldet, über Vision 2020, bis hin zu den Regeln und Situationen zu Hause, wenn in solchen Momenten diese göttliche Liebe in unserem Herzen so groß ist, dass wir bei 15 Punkten sind und wir davon bestimmt sind, wäre das nicht schön? Ich glaube, dass es geht. Ich glaube, es geht. Denn sonst könnte man ja einpacken und die Bibel nur als irgendein Buch nehmen, was uns nette Ratschläge gibt, aber eben mehr Schläge als Rat, weil wir sie nicht halten können. Wie deprimierend wäre das denn? Aber ich glaube, im Leben geht es um Lieben und Lieben lassen. Und ich habe heute Morgen eine richtig gute Nachricht für euch. Es ist nämlich möglich zu lieben. Ist es nicht cool? Also gut, ihr guckt mich an wie ein Auto, aber dann frage ich euch, warum liebt ihr so wenig? Also wenn ihr nur annähernd so seid wie ich, ja, also nur annähernd, dann liebt ihr viel zu wenig. Jetzt seid ihr natürlich viel besser als ich, also liebt ihr mehr, aber vielleicht auch noch nicht so ganz, wie ihr solltet. Wie oft gehen wir nur einen Tag durch? Wie oft am Tag sind wir eher davon bestimmt, dass uns etwas nervt, dass uns etwas aufregt, dass wir etwas nachtrauern, dass wir wütend sind, als dass wir lieben? Es ist eine gute Nachricht, dass wir lieben können. Stellt euch vor, wir könnten nicht lieben. Stellt euch vor, es wäre nicht möglich. Stellt euch vor, wir wüssten, was Liebe ist und es ginge nicht, dass wir einander lieben. Dass das unser Herz bestimmt. Stellt euch vor, noch krasser, es gäbe die Liebe gar nicht. Stellt euch vor, es gäbe Liebe nicht, die vielleicht stärkste und zugleich erfüllendste, aber auch Schmerz hervorrufende Emotion, Leidenschaft, aber auch Willensentscheidung eines Menschen. Stellt euch vor, es gäbe das nicht. Was wäre das für eine Welt? Was wäre das für ein Gott? Liebe lässt uns doch an unsere Grenzen gehen. Liebe lässt uns manchmal auch über uns hinausgehen. Liebe lässt uns verrückte Sachen machen. Liebe ist so das Salz in der Suppe unseres Lebens. Liebe macht triste Tage wieder bunt. Liebe ist das, was uns hoffnungsvoll, erwartungsvoll nach vorne gehen lässt. Und deswegen ist es eine gute Nachricht. Es ist möglich zu lieben. Es ist möglich zu lieben. Und zwar jeder Mann und jede Frau zu jeder Zeit. Es ist möglich zu lieben. Und es ist möglich, nicht nur Menschen, sondern auch Gott zu lieben. Ich habe euch zwei Verse mitgebracht. Die klingen relativ simpel, aber sind doch sehr tief. Sie sind nicht aus dem Korintherbrief, aber sie zeigen. Jesus sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und gleichzeitig lesen wir über Gott später in der Bibel, im ersten Johannesbrief: Gott ist die Liebe. Ganz simpel. Jesus führt uns vor Augen, es gibt einen Gott und du kannst ihn lieben. Ich würde jetzt mal gerne in eure Köpfe reingucken, kann ich natürlich nicht. Ja? Jetzt denken manche, vielleicht jeder Mensch, der erzählt davon echt so Sachen, irgendwie so ist so aktuell wie die Zeitung von vorgestern. Ich finde es aber trotzdem erstaunlich. Unser westliches Denken ist eigentlich das, dass es einen Gott gibt, der weit entfernt ist und irgendwie die Geschicke der Menschheit regelt oder auch nicht, der vielleicht mit dem Planeten spielt wie mit Murmeln und für den Gott eine Abkürzung ist. G-O-T-T. Guter Opa, total taub. Das ist so das Denken von uns westlich geprägten Menschen. Und ich sage es bewusst ganz allgemein, weil ich den Eindruck habe, dass Christen da oft gar nicht anders denken. Was ist dein Bild von Gott? Wie nah ist dir dein Gott? Jesus zeichnet uns ein Bild von einem Gott, der uns ganz nah ist, weil wir ihn lieben können. Liebe entsteht nur durch Nähe, durch Kommunikation, durch Anteilnahme. Und deswegen ist Gott kein weit entfernter Gott, sondern ein ganz naher Gott, den wir lieben können. Den ewigen Gott, der dieses Universum erschaffen hat, der immer war und immer sein wird. Was ein großes Problem ist, weil meine Tochter mich letzt gefragt hat, oder mein Sohn, ich weiß es nicht mehr, wie ist eigentlich Gott entstanden? Ich habe einen Telefonjoker gewählt. Gott war immer und wird immer sein. Und dieser Gott kann von dir geliebt werden. Das ist krass. Und ich möchte das, was Paulus über die Liebe schreibt, noch einmal lesen. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Und dann einen kleinen Trick mit euch machen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Und wenn es jetzt stimmt, was in der Bibel steht, dass Gott die Liebe ist, dann können wir diesen Vers oder diesen Text doch auch so lesen. Gott ist langmütig und freundlich. Gott eifert nicht. Gott treibt nicht Mutwillen. Er bläht sich nicht auf. Er verhält sich nicht ungehörig. Er sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Er freut sich aber an der Wahrheit. Er erträgt alles. Er glaubt alles. Er hofft alles. Er duldet alles. Krass, oder? Das ist Gott. Dieser Gott, den du lieben kannst, so ist Gott. Und deswegen bitte ich dich heute Morgen, dass du deinen Liebestank immer wieder auffüllst. Paulus schreibt es der Gemeinde in Korinth ins Stammbuch. Er sagt, wenn ihr eine Gemeinde seid, eines Herzens, eine Haltung haben wollt, dann erfüllt euch mit dieser Liebe. Nur so werdet ihr als Gemeinde stark, weil ihr als einzelner Mensch stark werdet. Ein Herz bedeutet, erfüllt zu sein von dieser göttlichen Liebe, wie Paulus es geschrieben hat, in den Höhen und Tiefen des Lebens. Und wenn ich einen Moment nur persönlich werden darf, einen Moment nur, dann waren die Zeitspanne vielleicht des letzten eineinhalb Jahre, die Zeitspanne in meinem Leben, in denen in meinem familiären, bekannten Freundesumfeld ich die meisten Hiobsbotschaften und Schicksalsschläge gehört habe, überhaupt, ever. Und was macht man in solchen Situationen, als einfach nur wissen zu können, dass es einen Gott gibt, der mich liebt und den ich lieben kann? Das ist das Letzte, auf das ich mich zurückziehen kann in solchen Momenten. Da bringt ja alles andere nicht viel. Aber zu wissen, es gibt einen Gott, der mich liebt und ich kann ihn lieben, ist das, was trägt. Das verspreche ich euch. Aber ich muss mich füllen lassen von dieser Liebe. Es geht nicht anders. Da ist sie. Es ist wie mit dieser Wasserflasche. Ich rede schon viel zu viel. Ne? Ich kriege langsam einen trockenen Hals, einen trockenen Mund. Und es ist gut, dass ich hier Wasser habe, ihr nicht. Also könnt ihr nachher auch was trinken. Aber gut, dass ich mich ein bisschen erfrischen kann, der Hals nicht ganz so trocken bleibt. Ist gut. Voll Knorke, oder? Aber so leben wir Christen oft. Wir wissen um diese Liebe Gottes, wir reden über diese Liebe Gottes, wir predigen über diese Liebe Gottes, wir arbeiten in der Gemeinde mit wegen dieser Liebe Gottes, wir singen Lieder von dieser Liebe Gottes, wir wissen um diese Liebe Gottes, aber wir lassen uns nicht von ihr füllen. Oh, herrlich. Aber wenn wir es tun, das erfrischt. Und deswegen bitte ich dich, lass dich von dieser Liebe füllen. Weil es nämlich sonst ein Problem gibt. Und das hat mich meine Tochter diese Woche gelehrt. 6 Jahre alt und die größte Philosophin, die ich gesehen habe. Wir sitzen bei den Hausaufgaben. Lieblingsbeschäftigung aller Eltern. Wir sitzen bei den Hausaufgaben und plötzlich sagt sie folgenden Satz. Gell, Papa? Wenn man immer mehr Liebe verliert, wird man immer wütender. Ich habe im ersten Moment saß ich so da, im zweiten Moment habe ich meine Krücken genommen, bin zu meinem Predigtmanuskript gehumpelt und habe diesen Satz aufgeschrieben. Bin zurückgehumpelt in die Küche, habe gesagt, Marlene, was hast du gesagt gerade? Und sie hat diesen Satz exakt so wiederholt. Sie hat gesagt, gell Papa, wenn man immer mehr Liebe verliert, wird man immer wütender. Und ich dachte, ja, du hast recht. Deswegen füll dein Herz auf mit dieser göttlichen Liebe. Wie du das tust, ich kann dir kein Patentrezept geben. Für den einen ist es eine Predigt, für den anderen ist es der Lobpreis, wenn wir Gott anbeten. Der andere tut es, indem er in der Bibel liest. Anderer wiederum sucht die Gemeinschaft mit anderen Christen. Anderer sucht die Zweisamkeit mit Gott, geht in die Natur, nicht weil er Gott im Baum findet, aber weil er dort seine Ruhe hat in der Schöpfung, sieht, wie herrlich dieser Schöpfer ist. Tu dir einen Gefallen und vor allem tu den Menschen um dich herum einen Gefallen. Weil wenn du diese Liebe verlierst, wirst du immer wütender. Und das ist für die Menschen um dich herum nicht schön. Es ist aber auch für dich nicht schön. Ich weiß, heute Morgen haben wir eine ganz interessante Mischung hier. Wir haben hier Menschen sitzen, die gehen seit 100 Jahren, wenn sie könnten, in die Kirche. Aber jetzt sind sie vielleicht nicht ganz 100, also gehen sie erst seit 50 Jahren in die Kirche. Andere vielleicht seit 10 Jahren. Du lebst mit Jesus, du arbeitest in der Gemeinde mit. Für dich ist der Glaube irgendwie, gehört zu deinem Alltag dazu. Dann haben wir vielleicht Leute hier heute Morgen, die da sind wegen einer Taufe, die sonst nicht so oft in der Kirche sind. Vielleicht bist du heute Morgen hier, weil du von jemandem eingeladen worden bist. Vielleicht bist du heute Morgen hier in der Kirche, weil du dich seit langem wieder mal hierhin verirrt hast. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe so viele Fragen und Zweifel und suche Gott. Vielleicht bist du hier und sagst, ich könnte Glaubensbäume ausreißen. Ich habe noch nie so viel Glauben verspürt wie heute Morgen. Und die Zweifler, die gehen mir so auf den Sack. In Klammern, das war lieblos. Egal, was dein Hintergrund heute Morgen ist, eines eint uns heute Morgen alle. Wir sind unheilbar liebesbedürftig. Und wir brauchen alle diese Liebe Gottes. Diese Liebe, die sich am Kreuz geoffenbart hat und Gott sich festgelegt hat. Das ist ja kein Wischiwaschi und kein seichtes romantisches Gedudel, sondern Gott hat am Kreuz seinen Sohn für uns sterben lassen, als wir noch Sünder waren. Das ist Liebe, schreibt Paulus in einem anderen Brief. Egal, was dein Hintergrund ist, was uns eint, ist, dass wir Gottes Liebe brauchen. Deswegen bitte ich dich, füll deinen Tank immer wieder, damit du nicht wütender wirst. Ich möchte schließen mit dem Vers, mit dem Paulus dieses hohe Lied der Liebe beendet. Er schreibt nämlich im 13. Vers, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Such diesen Gott und such diese Liebe. Lass dich von dieser Liebe füllen, wie auch immer das aussieht. Aber dieser Gott, der diese Liebe für dich hat, er wartet auf dich, weil er dich liebt. Und weil er dich mit seiner Liebe füllen will. Und weil du ohne diese Liebe nichts bist. Und wenn du diese Liebe verlierst, immer wütender wirst. Aber weil diese Liebe so unglaublich groß ist, ist sie das, was dich trägt in den Höhen und in den Tiefen des Lebens. Amen.